So, herzlich willkommen zum Berlinale Podcast von Detektor FM. Ich bin Christian Eichler und mit Malte Springer immer noch auf der Berlinale. Hallo Malte.
Hi Christian.
Und wenn man mal genau hinhört, ist es sehr ruhig.
Wir hätten noch Leute engagieren sollen, die Nebengeräusche faken vielleicht.
Ja, so ein bisschen Hyatt-Personal hier mit nach Prenzlberg nehmen. Ja, wir sind in unseren privaten Räumlichkeiten hier im Prenzlauer Berg und es ist schon relativ spät, schon
kurz vor 11.
Ja, kurz vor 11, denn wir hatten noch einen anderen Termin nach dem Film, die wir gesehen haben und konnten deswegen dann nicht im Hyatt aufnehmen, sondern machen das jetzt hier aus unserer Bude und sprechen über den Tag. Und bei mir ist gerade so Peak Berlinale. Also langsam merke ich so, dass ich mich nicht mehr an alle Filme erinnern kann. Wenn ich jetzt aufzählen müsste, was ich vor zwei Tagen gesehen habe, müsste ich nachgucken.
Ja.
Langsam merke ich so, dass ich so ein paar so Filmerlebnisse so doppeln, dass ich bei manchen Sachen so leicht angesäuert manchmal bin und so merke, ah, jetzt komm, jetzt erzähl doch mal ein bisschen schneller. Also ich merke so, diese Filme, die man den ganzen Tag guckt, schlägt sich so leicht auf die Psyche nieder. Also ich glaube, es wird wieder besser, aber langsam merke ich auch, dass es schon ein bisschen schlaucht, so auf dem Festival zu sein.
Ja, wir sind jetzt hinter der Hälfte. Ich glaube, die Filmanzahl ist jetzt auch dann ins Zweistellige gegangen, wahrscheinlich gestern auch schon. Und ja, es hinterlässt so langsam seine Spuren, dieses Festival. Auch an mir, der Arbeitstag beginnt um 7 Uhr und endet um 22 Uhr. Ja. Das ist natürlich auf Dauer ein hartes Brett.
Ja, aber so lange ist es auch nicht mehr, also so anstrengend wird es auch nicht mehr. Und ich habe auch immer noch Bock und echt auch coole Sachen gesehen.
Ja, und faszinierend ist es ja allemal, natürlich.
Genau,
ja.
Na klar. Und heute Morgen hat es mit großen Namen angefangen. Bei mir Gus Van Sant, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jack Black und Jonah Hill, die spielen nämlich alle mit in Don't Worry, He Won't Get Far on Foot. Und noch ein großer Name stand bei mir heute auf der Tagesplanung, nämlich Wolfgang M. Schmidt, der für mich eigentlich einer der besten Filmkritiker Deutschlands ist. Viele kennen den ja von seinem YouTube-Kanal Die Filmanalyse. Den habe ich heute interviewen dürfen nach diesem Film und das Interview hört man auch komplett in unserem Podcast-Feed. Deswegen wäre es super, den Berlinale Podcast zu abonnieren. Das kann man bei Spotify, bei Apple Podcasts und auch bei Detektor FM. Mit ihm habe ich auch über den Film gesprochen, aber da hauptsächlich seine Meinung abgebildet. Deswegen sage ich jetzt nochmal, was ich vom Film gehalten habe. Ich habe mich ein bisschen drauf gefreut, weil ich Gus Van Sant, man kann nicht sagen, dass ich ihn mag. Ich liebe halt Good Will Hunting und ich finde Milk auch nicht schlecht, dieses Biopic über Harvey Milk. Und sonst hat er viel durchwachsenen Kram gemacht,
auf
auch
jeden
Flops,
Fall.
Das Psycho 1:1 Remake, also ganz seltsam irgendwie, was Gus Van Sant alles gemacht hat.
Sea of Trees,
Sea of Trees, der mega gefloppt ist, in diesem Film spielt Joaquin Phoenix John Callahan, der ist Alkoholiker und steigt irgendwann zu Jack Black, der auch mega besoffen ist, ins Auto und die bauen Autounfall und ab diesem Punkt ist er komplett querschnittsgelähmt. Und wir begleiten ihn ein bisschen durch diese Recovery-Phase und er fängt dann auch an, sich den anonymen Alkoholikern anzuschließen und da ist Jonah Hill so ein bisschen sein Guru, der hat lange blonde Haare in Film und einen Vollbart und ist so ein bisschen so ein No-Nonsense, No-Bullshit-Guy, der gleichzeitig so ein bisschen religiös ist, eigentlich ein ganz cooler Charakter, für mich auch die geilste Rolle auf jeden Fall in dem Film, aber der Film ist dann doch relativ gefühlsduselig. Ich will dir mal kurz hier den Pressetext vorlesen und dann kannst du mal sagen, ob dich das anspricht. Es geht um John Keller, ne?
Ja.
Dabei hilft ihm Anu, das ist übrigens Rooney Mara, die seine Lebenslust zurückkehren lässt, genauso wie der Hippie Donnie, in dessen unkonventionellen anonyme Alkoholiker-Meetings Menschen mit den unterschiedlichsten Schicksalen aufeinandertreffen und lernen, ihr Dasein aus anderen Perspektiven zu betrachten. Mhm. John erkennt Schönheit und Komik in den Abgründen menschlicher Erfahrung und nutzt sein künstlerisches Talent, um sie in scharf beobachtete Comics zu verwandeln.
Ja, klingt nach etwas, was leicht schief gehen kann.
Der Film ist ganz komisch fragmentarisch gehalten. Das ist eigentlich mein größtes Problem mit dem Film, ist, denn es gibt diesen John Callahan eben wirklich, der dann später auch Cartoonist wird. Die Comics sind wirklich so lustig. Also da ist zum Beispiel so ein Hund, der Präsident ist und einer der Reporter sagt, Entschuldigung, haben Sie nicht damals Scheiße gegessen? also in die Richtung so halt, ne? Und das ist halt recht richtig. Oder so ein Proktologe guckt einen Mann in den Hintern, der halt total fett ist und sagt so, echt, ja, Sie werden es nicht glauben, die haben eine Starbucks-Filiale bei Ihnen aufgemacht halt so. Und halt so ein Scheiß irgendwie.
Okay.
Das ist halt immer so ein
die
bisschen,
Humor,
so ein bisschen grenzwertiger Humor, der gleichzeitig ein bisschen kapitalistisch kritisch ist. Und diese Comics fängt er dann eben an zu malen. Und die sind ganz lustig, aber der Film ist sehr fragmentarisch. Also wir sehen diese anonymen Alkoholiker-Meetings, dann sehen wir eben Rückblenden, wie war es vor der Querschnittslähmung, wie war es, als er schon gelähmt war, aber immer noch Alkoholiker war. Mhm. Und irgendwie hat man so das Gefühl, ja, aber wann geht jetzt der Film los? Also ich dachte mir die ganze Zeit, okay, wenn diese ganzen Leute jetzt eine Bank ausrauben müssten zusammen, das wäre eigentlich ein geiler Film gewesen. Also diese Crew, wenn die jetzt noch was zusammen machen müssten. Aber irgendwie ergeht sich der Film so ein bisschen in dieser Elendsbeschreibung und in diesem Glauben an den Lebenswillen. Und das passt irgendwie manchmal nicht so richtig rein. Der hat aber gute Szenen. Jonah Hill ist super. Ja. Und es er sagt schon auch was aus über Vergebung und wie man so eine Alkoholsucht besiegt. Man lernt da schon was und man verdrückt auch schon die eine oder andere Träne und denkt sich dann, okay, vielleicht sollte ich mich nicht auch mal bei den Menschen melden, denen ich mal Unrecht getan habe oder so. Also der schlägt schon auch ein, aber mir blieb das ein bisschen zu fragmentarisch, ein bisschen zu gefühlsduselig. Betroffenheitskitsch nennt man das, glaube ich, auch. Ja. Darüber habe ich auch mit Wolfgang Schmidt gesprochen. Das kann man sich dann anhören. Aber so viel zu dem Film. Aber einer der Filme mit dem größten Star-Aufgebot auf jeden Fall, den es hier auf der Berlinale gab. Und dann wollen wir sprechen, wir haben es gestern schon kurz angekündigt, über Utøya, 22. Juli.
Ja, das ist ein norwegischer Film von Erik Poppe und das ist eben so eine fiktionalisierte Nacherzählung von Norwegens schlimmstem Massenmord seit dem Zweiten Weltkrieg. Also wir alle kennen es noch aus den Nachrichten, Anders Breivik, Rechtsextremist, überfällt am eben diesem 22. Juli 2011 ein Kinderferienlager der norwegischen Sozialdemokratischen Partei auf der Insel Utøya. Als Polizist hat er sich verkleidet und eröffnet dann Feuer auf die rund 500 Kinder und Jugendlichen, tötet 69 von ihnen, bevor er dann von der Polizei festgenommen wird. Diese Attacke dauert genau 72 Minuten und diese 72 Minuten erleben wir nach einem kurzen Prolog in diesem Film halt hautnah, in Echtzeit und ungeschnitten. Aus der Perspektive der Opfer, der Kinder, spezifisch der 18-jährigen Kaya, die so ein bisschen das die Vorbildsfunktion und so die Identifikationsfigur für die Zuschauer, das auch einnehmen soll. Aus ihrer Perspektive wird dieses wirklich unvorstellbare Massaker, das es ja ist, halt für die Zuschauer jetzt erlebbar gemacht. Das ist ja nicht der erste Film, der so eine relativ frische Terrorattacke noch jetzt filmisch behandelt. Man denke an United 93, wo ja der Todesflug aufs World Trade Center dargestellt wird. Aber natürlich wird dieses Projekt und auch zu Recht, wie ich finde, also hochkontrovers diskutiert. Deswegen würde ich halt erstmal, bevor wir vielleicht inhaltlich einsteigen, an dich jetzt so diese Fragen stellen. Darf man so einen Film machen? Und wenn ja, was genau glaubst du, soll damit erreicht werden?
Ja, wir können uns mal einen O-Ton anhören, denn der Regisseur hat das in der Pressekonferenz auf jeden Fall gesagt, warum er den Film machen wollte.
Okay. Wenn wir uns heute in Europa umblicken, dann sehen wir Neofaschismus, der stärker wird Tag um Tag. Und wir müssen erinnern, was dort auf dieser Insel geschah, was Rechtsextremismus bedeuten kann, wie er aussehen kann. Das war das, was mich denken ließ. Ich muss mich diesem Thema widmen, muss mich diesem Material annehmen, muss sehen, wie es möglich ist, daraus einen Film zu machen.
Er hat Angst, dass das vergessen wird, dass er das schon merkt, dass die norwegische Gesellschaft schon langsam beginnt, zu einer Art Tagesordnung überzugehen, dass er deswegen das in Stein meißeln wollte. Es war eine Person, die auch auf der Insel mit war, war auch in der Pressekonferenz und meinte auch, dass es quasi ja jetzt ein historisches Dokument ist, dieser Film.
Ja.
Und auch eine Schauspielerin, die da war, meinte, sie hatte erst Bedenken, aber dann hat sie gesehen, wie sie den Film machen wollen. Und ich muss sagen, ich finde das alles total schwierig und mir erschließt sich leider nicht genau, was der Film sollte. Also ob Kino das darf, das ist eine Frage, die kann man diskutieren, würde ich sagen, denn ich finde, man kann schon unbequeme Filme machen, man kann Sachen verfilmen, man kann auch Dinge verfilmen, wo die Leute noch leben, man kann das schon machen. In der Kunst darf man vieles, finde ich, tritt damit aber ein paar Leuten auf den Schlips. Ob man jetzt dann den Eltern von 69 ermordeten Jugendlichen auf den Schlips treten möchte, was man vielleicht mit dem Film macht, ein paar fanden das ja scheinbar auch okay, das steht auf einem anderen Blatt. Mir erschließt sich der Gedanke nicht ganz, dass man das jetzt nochmal erlebbar machen soll, um zu zeigen, wie schrecklich es war. Weil ich kenne wenig Dinge dieses Kalibers, die passiert sind, die nicht jeder für absolut grauenhaft findet und bei denen sich nicht auch jeder vorstellen kann, wie schrecklich das sein muss. Ne? Also da reden wir noch gar nicht über den Film, denn ich finde, filmisch dann ist es eigentlich ganz gut gemacht. Aber ich finde, der Film hat nichts zu suchen im Wettbewerb der Berlinale eigentlich.
Ja, ich bin da so ein bisschen bei dir. Mir erschließt sich dieser tiefere Sinn trotzdem nicht. Man muss keine klare Trennlinie ziehen, zu sagen, das ist okay und das ist nicht okay. Und ganz ehrlich, wir als Westeuropäer sind da eben auch noch näher dran. Und vielleicht einen Film über afrikanische Kindersoldaten würden wir vielleicht anders besprechen, einfach weil wir da auch noch in Anführungszeichen was lernen. Aber ja, das ist halt immer so die Frage. In Kriegsfilmen zum Beispiel kann man sagen, hier können halt noch Debatten ausgehandelt werden, seien es jetzt politische, ideologische, was auch immer. Aber in dem Abschlachten von Kindern durch einen psychopathischen Einzeltäter sehe ich jetzt keine solche Debatte. Und deswegen erschließt sich für mich der Mehrwert nicht.
Ja, es geht so ein bisschen ja darum, haben sie auch gesagt, dass die rechtsextremen Bewegungen am Erstarken sind in Europa und dass man auch deswegen gerade nochmal ein Zeichen dagegen setzen wollte. Der war ja auch verblendet, der Mensch.
Ja.
Ich weiß nicht genau, was genau der Film dann beim Zuschauer erreichen will, denn es ist schon ein Horrorfilm, ne? Also eigentlich guckst du einen Horrorfilm, der auf einer wahren Begebenheit basiert, der ist wirklich schlimm. Ich weiß nicht genau, wo der Mehrwert für den Zuschauer liegen soll, vor allem, weil ein paar Sachen im Film dann auch sehr nervig sind. Also Kaya, die Hauptperson, ne, die ist ja da sehr hilfsbereit und es gibt ein paar komische Szenen, in denen dann noch gesungen wird. Es ist so ein bisschen grenzwertig auch.
Ja, das ist dieses Hinkonstruierte. Und das ist halt für mich, weil eben kein dokumentarischer Ansatz oder auch halt so fake-dokumentarischer Ansatz gewählt wird, sondern wirklich dieser fiktionalisierte, das hat für mich irgendwie was Unaufrichtiges einfach. Und also was ich damit meine ist, die Charaktere und das Pacing dieser Geschichte sind halt nicht auf genaue Repräsentation ausgelegt, sondern auf das Erzeugen von Spannung und Spannungsbögen. Ja. Ich denke, das ist eine faire Analyse irgendwie. Und wenn sich der Film aber auf die Fahnen schreiben will, dass er eben dieses reale Event abbilden und erlebbar machen will, ich dann aber an 3-4 Stellen, gerade im letzten Drittel, du hast diese Gesangsszene auch genannt, wenn ich dann merke, dass hier etwas hinkonstruiert wird, um einen bestimmten Effekt zu erzeugen, einen dramatischen Effekt, dann steht das für mich in Widerspruch und dann kann ich das in meinem Kopf auch nicht ganz vereinen.
Ja, und zum Beispiel wird die Brutalität auch nicht wirklich gezeigt im Film. Da kann man dann natürlich sagen, klar, es geht ja um Jugendliche, die fliehen und die verstecken sich dann eben und sehen dann vielleicht nicht, wie ihre Kameraden erschossen werden. Aber das fand ich dann ein bisschen unkonsequent einfach am Film her. Und ich muss sagen, also der Film hat für mich den Beigeschmack hinterlassen, dass ich gedacht habe, also Anders Breivik, der würde sich ja super freuen über diesen Film. Also das ist ja eigentlich sein Ding. Also das wäre ja eigentlich, das ist ja, also mehr kannst du als Terrorist nicht erreichen, als dass dann auch noch, dass der Schrecken noch, also und auch nur der Schrecken nochmal verfilmt wird, ohne eingeordnet zu werden. Also ich finde es okay, darüber zu sprechen. Sag nicht, dass man auf keinen Fall solche Filme machen darf und so Denkverbot und sowas finde ich auch immer schwierig, aber der Film, den hat es für mich nicht gebraucht und ich aus dem Regiegespräch hatte ich schon das Gefühl herausgehört zu haben, dass sie sich lange überlegt haben, wie machen sie es, dass der Film jetzt auch echt erst kurz vorm Festival fertig geworden ist, dass man dann wirklich mit Sorgfalt rangegangen ist, mit vielen Überlebenden gesprochen zu haben. Trotzdem irgendwie ein bisschen eine Mauernummer.
Ja, für mich auch. Und auch selbst wenn da jetzt noch universelle Aussagen drin sind, also wie zum Beispiel Leute große Menschlichkeit zeigen im Angesicht von Terror, dass irgendwie auch Kinder zu Helden und Heldinnen werden können, das ist okay, aber dafür brauchst du dann dieses spezifische reale Setting von Breivik und von Utoya nicht. Ja. Und dann hat es für mich ein bisschen was von Clickbait, zu sagen, hier, das ist nicht irgendein Massaker, was wir uns ausgedacht haben, sondern das ist das Massaker, was du noch aus den Nachrichten kennst. Und für, wie gesagt, das ist alles so ein leicht paradox und ich komme noch nicht so ganz dahinter selber, obwohl der Film an sich, da stimme ich dir zu, gut gemacht ist.
Das kann man sagen, ein 70-minütiges One-Take zu sehen, ist immer irgendwie beeindruckend. Also über den Punkt sind wir noch nicht hinaus, dass uns das nicht mehr schockt, obwohl wir das schon bei Victoria gesehen haben und auch jetzt eben in diesem Film. Dann habe ich noch 2 Filme geguckt, die will ich kurz abreißen. Der eine heißt Cook. Schwein ist die deutsche Übersetzung, ist ein iranischer Film von Mani Hagigi. Hassan spielt im Film auch einen Regisseur im Iran, hat Berufsverbot seit 2 Jahren, weil seine Filme ziemlich kontrovers sind und eine Schauspielerin, mit der er eine Affäre hat, die liebäugelt schon so ein bisschen mit einem anderen Regisseur, also nicht was mit dem zu haben, sondern in seinen Filmen mitzuspielen. Ja. Und auf einmal kommt heraus, dass es einen Serienkiller gibt, der iranische Regisseure abschlachtet, enthauptet eigentlich und ihnen dann Schwein auf die Stirn einritzt. Und Hassan nimmt er aber irgendwie nicht ins Visier, weswegen er so leichte Minderwertigkeitskomplexe dann bekommt, weil seine ganzen Freunde getötet werden, aber er nicht, obwohl er sich auch für einen wichtigen Regisseur hält.
Klingt aber ganz clever.
Ja, und er wird dann irgendwann auch zum Haupttatverdächtigen der ganzen Geschichte, weil er nämlich das Haus eines Regisseurs quasi einbricht, weil er denkt, seine Freundin könnte da sein und dann ist da der Mord schon begangen worden. Der Film ist so eine Mischung aus bisschen leichter politischer Kommentar aufs iranische Regime, dann so europäischer, blöde Familienkomödie, bisschen Horror, ein bisschen schwarzhumorige Action auch. Schwarzer Humor, das ist das, glaube ich, was so Leute da draufschreiben würden auf die DVD-Box. Ne? Und das ist aber ein Wort, bei dem ich immer schon ein bisschen auf Abstand gehe, eher wenn irgendwo schwarzer, wenn irgendwas ganz schwarzhumorig und schwarzen Humor haben soll. Mir ist das alles ein bisschen zu egal geblieben und vor allem auch ein bisschen zu altbacken. Also im Film kommt auch viel Instagram vor und virale Videos und Selfies und das wirkte echt so ein bisschen betagt da so reingeschoben. Das einzig Interessante fand ich eigentlich, in Zeiten von MeToo haben wir hier einen Film. Ja, ich weiß, das Schlagwort, aber ich quasi in Zeiten der MeToo-Debatte haben wir jetzt hier einen Film, der einen Mann als Hauptfigur hat, der in einer Online-Schmierkampagne zu Unrecht verurteilt wird. Also das ist quasi so ein bisschen umgedreht. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, aber das fand ich ganz interessant. Und er ist auch so ein bisschen Arschloch-Typ eigentlich in dem Film, der sich eigentlich so ein bisschen nimmt, was er will. Das fand ich noch ganz interessant. Aber für mich auch wieder so ein bisschen ein Film, der ein bisschen politisch tut, aber eigentlich nur so eine ulkige Milieugeschichte eigentlich abkulten will. Also ist nicht furchtbar gewesen, kann man sich anschauen, war für mich aber auch nicht die große Offenbarung. Guck, Schwein heißt der. Und dann habe ich noch einen Film gesehen im Forum wieder, Los Debiles, The Weak Ones, der lief im Forum, nur 60 Minuten lang, ist aus Mexiko, von Raul Rico und Eduardo Giralt Brun. Und es geht um Victor, der wohnt in Sinaloa an der Pazifikküste und da regieren die Kartelle die Gegend. Und er gerät mit einem Jugendlichen in einer Bande aneinander, der übrigens The Selfie heißt. Und der hat so ein geiles Baseball-Trikot, auf dem hinten The Selfie draufsteht. Und der deswegen dann die Hunde von Victor tötet, die beiden. Und so sind dann Victor auf Rache und wir begleiten ihn, wie er den Übeltäter The Selfie sucht. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Also er trifft da so kauzige Typen, die sind alle wirklich grandios gespielt. Die Stimmung und Atmosphäre dieser mexikanischen Einöde kommt gut rüber. Aber der Film verliert sich so ein bisschen in seinen langen Einstellungen. Und das habe ich schon öfter tatsächlich ein bisschen das Gefühl auf der Berlinale, dass man, und das kennst du ja aber auch aus dem Arthouse-Kino, dann mal lieber noch 5 Minuten hier nochmal das Feld abfilmen und hier nochmal wie ein Auto eine Straße hochfährt und sowas. Und da merke ich bei Tag 4 auf dem Festival, dass ich langsam denke, so okay, gib mir noch mal ein paar Dialoge so. Also das, da merke ich gerade so auf der Berlinale, mir fehlen so ein bisschen die dialoggetriebenen, smarten Filme zum Mitdenken. So, da habe ich in letzter Zeit wenig gesehen. Der ist aber trotzdem cool, der Film, weil er eben diese guten Charaktere hat und dann Ende, was echt eine geile Auflösung ist, die man nicht gedacht hätte. Also wie dann diese beiden Charaktere aufeinandertreffen, hat mir gut gefallen. Also so ein, für Kenner ist es, glaube ich, eine ganz gute Erfahrung, aber er findet auch das Rad nicht neu. Das war es jetzt von mir, jetzt habe ich dich ganz schön zugetextet mit meinen Filmen.
Nö, die klangen beide sehr interessant. Schwarzhumorig, das Wort kann auf jeden Fall missbraucht werden, aber an sich liebe ich gut gemachten schwarzen Humor. Also à la Three Billboards Outside Ebbing, Missouri jetzt als neuestes Beispiel oder sowas. Das kann schon richtig abgehen und das andere klingt ja, der mexikanische klingt so nach einem coolen kleinen Genrefilm und da bin ich auch eigentlich immer Freund von.
Und das ist auch gut, wenn du den nicht irgendwie zwischen 3 Festivalfilmen gucken musst, so, sondern einfach mal dir den jemand zeigt, dann ist der auch echt eigentlich ganz cool. So, da werde ich langsam der Zyniker, glaube ich, aber gut, dass du es nochmal ansprichst, dieser Film, ne, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, der ja jetzt gerade auch für einen Oscar nominiert ist, das ist gerade so meine Messlatte für gut geschriebene Filme, merke ich so. Also nachdem ich den gesehen habe, ich fand den ja so super, bewerte ich viele andere Filme jetzt so ein bisschen danach und denke mir, warum könnt ihr nicht auch so gute Dialoge haben? Aber was schaust du dir morgen an?
Ich gucke morgen
den Romy Schneider-Film, den ich vercheckt habe.
Ja, ne? 3 Tage in Quiberon, genau. Keine Doku übrigens, sondern ein Spielfilm mit sehr guten Charlie Hübner zum Beispiel. Die Hauptrollen sind mir jetzt leider den Namen entfallen, aber da freue ich mich schon drauf. Das klingt erstmal von der Machart, weil es dann natürlich auch inhaltlich um Schauspieler geht und der auch noch in Schwarz-Weiß ist und eine deutsche Produktion. Das könnte einer für den Bären sein.
Ja, das kann sein, ja. Mal gucken. Genau, bei mir geht's morgen dann direkt weiter mit Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot. 3 Stunden lang, auf den sich Wolfgang Schmidt sehr, sehr gefreut hat, weil er gesagt hat, der Regisseur ist super. Also ich bin sehr gespannt. Das war's für diese Folge des Berlinale Podcasts. Wir hören uns dann morgen wieder, Malte. Bis dann.
Bis morgen. Ciao.